أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brüder, wir sind im Tasawuf-Unterricht. Letzte Woche haben wir mit einem neuen Buch angefangen, nämlich dieses hier, Al-Minhaj al-Thani von Sheikh Sayyid Abdul Hakim al-Husseini. Sheikh Sayyid Abdul Hakim al-Husseini ist der Großvater von unserem Sheikh, liebe Brüder. Und letzte Woche haben wir über die Thematik gesprochen, sich, also die Notwendigkeit, sich an einen vollkommenen Sheikh, Lehrer, Meister zu binden. Die Quellen waren aus dem Koran, aus dem Hadith, aus der Sunna des Gesandten Allahs alayhi salatu wasalam, und aus den Aussagen der Gelehrten. Das war die Thematik von letzter Woche. Ja, für viele haben die Frage, okay, braucht man einen Lehrer, braucht man keinen Lehrer? Dann gibt es die über den Volksmund immer so eine Sache, vor allem in türkischen Haushalten wird gesagt, ja, warum brauche ich denn einen Lehrer? Ich habe doch direkt die Bindung zu Allah. Ich kann ja direkt irgendwie kommunizieren mit Allah. Das wird ja gar nicht verneint, dass man nicht direkt mit Allah sprechen kann oder eine Dua machen kann. Nur diese Ideologie wurde in die Häuser der Muslime irgendwie eingetrichtert, damit man sich von der Tradition trennt. Die Tradition, einen Lehrer zu haben, einen Sheikh zu haben, einen Meister zu haben, der uns die Religion nahe beibringt, der in dieser Thematik ein Wissenschaftler ist, ein Professor, Doktor ist. Ja, meine Brüder, und die Ideologie, die in einigen Haushalten heutzutage drin ist, ist, ich nehme den Koran selber, lese die Übersetzung, jetzt in unserem Fall im Türkischen oder Arabischen oder die Erläuterung oder auf anderen Sprachen, je nachdem, liebe Brüder, und werde so mein eigener Lehrer. Ich kaufe mir Sahih Bukhari, ja, und lese einfach Hadithe und gestalte so meine eigene Religion. Und dann fängt dieses Dilemma und diese Tragödie an. Ja? Diese selbsternannten Sheikhs, ja? Diese selbsternannten möchtegern Imame, möchtegern Hojas, sind dann auf der Straße und verteilen Koran. Ja? Und sagen sie, weißt du was? Hier, nimm den Koran, lies, und wenn du die Rechtleitung bekommst, Alhamdulillah, wenn nicht, dann nicht. Weil der Koran wird, ist Rechtleitung für jeden. Ja? Sie nehmen die Wörter im Koran, die Ayats im Koran direkt, ja? Benutzen keine oder erlauben keine, nach ihren Ideologie, nach ihrem Verständnis, keine Metapher, keine Erläuterung, oder dass es überhaupt Metaphern im Koran gibt, akzeptieren sie nicht, liebe Brüder. Und dann heißt es am Ende des Tages, ja, ich habe Koran verteilt, ich habe meine Hizmet gemacht, meine Arbeit für Allah gemacht. Entweder hat er die Rechtleitung oder nicht. Ja, so einfach. Wenn das so einfach wäre. Koran verteilen und dann, ich habe meine Arbeit gemacht. So ist das. Natürlich ist das nicht der Sinn der Sache. Und wir versuchen, hier in diesen Räumlichkeiten die Tradition beizubehalten, die Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, ja, die Seele der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah aufrecht zu erhalten und der Tradition entsprechend zu lernen, gelernt zu bekommen von unseren Meistern, von unseren Lehrern, und hier auch Unterrichte abzuhalten, liebe Brüder, von diesen sogenannten Sheikhs, von diesen sogenannten Meister, die in ihrer Arbeit, in ihrer Thematik Meister geworden sind. Und Sheikh Sayyid Abdul Hakim al-Husseini, Quddisissiruh, ist einer von diesen großen Meister, der zertifiziert ist, ja, Leute auf Allahs Weg aufrichtig, ja, mit seiner Aufrichtigkeit zu rufen, zu erziehen. Somit ist Sheikh Sayyid Abdul Hakim al-Husseini Quddisissiruh auch ein vollkommener Wegweiser. Was ein vollkommener Wegweiser ist, hatten wir im Unterricht zuvor. Liebe Brüder, heute Abend werden wir aber nicht über den vollkommenen Wegweiser sprechen, sondern über eine vielleicht technische Sache, liebe Brüder, die innerhalb einer Tariqa in einem Tasawuf gemacht wird. Und bevor wir auf die Begriffe eingehen, möchte ich auf dieses Mythos eingehen. Nämlich welches Mythos? Es wird erzählt oder gesprochen, liebe Brüder, von unwissenden Menschen, ja, unkundigen Menschen von diesen Quellen, von diesen Beweisen aus Koran und Sunna, wahrscheinlich nur von Hören und Sagen mitbekommen oder vielleicht einmal so eine Szene gesehen und selbst interpretiert, nie danach geforscht oder recherchiert und sind damit hängen geblieben. Ja, und dann gingen sie von Freund zu Freund, von Haus zu Haus und haben ihren Gift an die Leute weitergegeben. Welche Thematik? Die Thematik der Verbindung oder des Versprechens einzugehen mit einem Scheich. Nämlich gibt es ein Treueeid im Tasawuf oder Schwur. Mit den Begriffen Bay'a oder Acht wird es im Arabischen betitelt. Bay'a und Acht. Bay'a sowie Versprechen, ja, Schwur. Und dieses Versprechen und diese Schwur sieht äußerlich gesehen so aus. Einmal Szenario. Da sitzt einer mit dem Rücken zur Qibla, so wie ihr, so wie die meisten, ja, die hier sind, streckt die Hand aus, da setzt sich vor ihn einer hin und sagt, so halte meine Hand, der das Versprechen eingehen möchte, liebe Brüder, der das Versprechen eingehen möchte, sagt dann die Wörter nach, die derjenige, der dies ausführen darf, sagt. Das, was er sagt oder von sich gibt, das Versprechen ist, Ya Rabbi ben pişmanım. O Allah, ich bereue. Bütün yaptığım günahlardan. Von allen Sünden, die ich bis jetzt gemacht habe. Keşke yapmasaydım. Hätte ich sie bloß nicht gemacht, inşallah mache ich sie nicht noch einmal. Bir daha yapmayacağım. Ben kabul ettim Hazreti Seyda'yı kendime şeyh. Ich akzeptiere den Şeyh, ja, Seyda in unserem Fall, als mein Scheich, als mein Lehrer. Nun, dieses Szenario sehen wir jetzt beispielsweise, da wo Ersan sitzt, ich setze mich vor ihn, er streckt seine Hand aus und er sagt etwas und ich wiederhole es und gebe ein Versprechen oder ein Schwur ein. Ist, wenn man das als Unwissender betrachtet, ja, etwas, was jemanden verwirren kann. Nämlich, wir wollen ja hier gesund lernen. Ja, wir wollen hier keine Floskeln lernen, wir wollen ja gesund lernen und das vielleicht, was wir falsch wissen, einmal bereinigen. Die Leute sagen, ja guck mal diese Sufis an, sie machen Tölbe zu einem Menschen. Allah, Allah. Denkst du so, du bist ja, so ein random Muslim auf der Straße ohne Wissen. Ich so, ja du Bruder, ich habe auch gesehen, ja, das stimmt, ja. Dann steigert ihr euch ein und dann, ja, habe ich auch gesehen. Der hält die Hand und einige weinen sogar dabei. Wie kann man das machen? Sind wir hier in der Kirche? Wie, weiß ich nicht, wie bei diesem, wie heißt das? Beistuhl. Die verbinden das sofort so. Vor allem diese Wahhabiten. Ja, sofort, jetzt erstmal. Ja. Wenn das die Töbe zu Ersan wäre, ja, wenn ich Töbe machen würde zu Ersan, dann wäre nicht mein erster Satz oder der Beginn von diesem Satz nicht Ya Rabbi. Dann würde ich sagen, ja, Ersan, ja, bitte vergib mir. Richtig? Er sagt etwas, ich sage es nach. Wem bitten wir um Verzeihung? Ya Rabbi ben pishman. O Allah, ich bereue. Ja, diese Floskel ist erstmal ja, zunichte. Heute Abend werden wir genau dieses Mythos einmal aus der Welt schaffen, inshallah, liebe Brüder, mit Beweisen aus Koran und Sunna. Hat diese Handlung der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht oder nicht? Und dies werden wir heute Abend erfahren, liebe Brüder. Bevor wir auf diese Handlung eingehen, wo die Leute so, kann das überhaupt sowas sein? Das ist doch voll erfunden. Ja, bevor und von vornherein, wenn wir in Bezug auf Islam in gewissen Thematiken kein Wissen haben, dann sollten wir schweigen. Weil es kann am Ende des Tages dazu führen, dass du gegen eine Handlung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sprichst oder es sogar falsch siehst, ansiehst, betrachtest. Und dann siehst du nicht nur die Handlung falsch, sondern das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, auch als falsch an. Und dies geht in keine gute oder gesunde Richtung als Muslim, liebe Brüder. Deswegen, wenn Fragen sind, Kommt zu den Wissenden und stellt die Frage und lasst gemeinsam lesen, lasst gemeinsam vielleicht Gelehrte zu Gelehrten hingehen, Gelehrte anrufen oder aus den Büchern der Gelehrten lesen. Nicht sofort abstempeln, nicht sofort sagen, nö, ich habe sowas in der Moschee noch nie gesehen, da wo ich groß geworden bin. Guten Morgen, Bruder, ja. Ehrlich, ja, ne. Was sind das bitte für Ausreden? Ich habe sowas noch nie gesehen. Du hast so vieles noch nie in deinem Leben gesehen. Du hast so vieles noch nie in deinem Leben gehört. Ja. Ja, nur weil du von Freitag zur Moschee gehst, ja, und dein Opa oder dein Vater Haji Hoja ist, bedeutet das nicht, dass du Herr über der ganzen Thematik bist. Auch dein Vater oder auch dein Haji Hoja Vater oder Opa muss auch nicht Herr über diese ganze Thematik sein. Ein Hoja oder Haji zu sein, bedeutet doch nicht, dass er in allen Thematiken des Islams Herr ist oder belehrt ist oder belesen ist. Also von vornherein müssen wir verstehen, wenn etwas für uns neu ist, dann sollte man fragen. Weil was, wenn etwas neu ist und eine Handlung im Islam durchgeführt wird und diese wirklich auch Hak ist, Sahih ist, erlaubt ist, authentisch ist und wir sagen, nee, sowas gibt es nicht. Dann sprichst du vielleicht gegen den Koran, dann sprichst du vielleicht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dies gehört sich nicht. Und hier lernen wir Anstand und Benehmen, liebe Brüder. Eine der ersten Sachen, die in diesen Räumlichkeiten beigebracht wird, ist Anstand und Benehmen. Wie wir zu sprechen haben, wie wir zu sitzen haben, ja, wie wir zu lernen haben, liebe Brüder. Somit möchte ich rüberkommen zu unserer Thematik von heute Abend, nämlich Bay'a und Acht. Im Islam hat das Versprechen oder ein Schwur ein gewaltiges Gewicht. Dies haben wir auch in den Wochen zuvor in unseren Leserunden abends gelernt. Ja, wer dabei war, kann sich daran erinnern. Meine Frage in den Raum: Warum ist das Wort, was von einem Muslim herauskommt, so wertvoll, liebe Brüder, dass Allah Jalla Jalaluhu nur mit einem Wort, was unser Mund verlässt, liebe Brüder, eine Eheschließung sogar akzeptiert. Jeder, der bei einer Eheschließung dabei war oder selbst mal geheiratet hat, wird wissen und erkennen, dass in der islamischen Eheschließung kein Zettel gibt, wo du unterschreibst, sondern lediglich nur ein Versprechen, ein Schwur. Hast du sie akzeptiert? Hast du sie akzeptiert? Hast du sie akzeptiert? Ja, ja, ja. Ganz grob jetzt. Ja. Hast du ihn akzeptiert? Hast du ihn akzeptiert? Hast du ihn als Ehemann akzeptiert? Ja, ja, ja. Wieder ganz grob. Und das war's. Ganz grob gesagt. Liebe Brüder, da gibt es nichts zu unterschreiben. Da gibt es irgendwie keinen Fachmann, der irgendwie noch ein Notar oder so was beglaubigen muss. Oder was anderes. Du bist nicht Muslim und willst in den Islam eintreten. Wie tretest du in den Islam ein? Mit einem Satz. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das war's. Das war's, Abi. So einfach. Jetzt die Frage in den Raum. Warum hat das Wort von einem Muslim so einen Gewicht, dass noch nicht mal irgendwie Papier vorherrschen muss oder da sein muss oder ein Notar da sein muss und etwas beglaubigen muss und etwas unterschreiben muss? Warum, liebe Brüder? Lokmanabi. Mit dem Mikro bitte.
Weil man von vornherein davon ausgeht, dass ein Muslim niemals lügen würde.
Richtig. Genau. Es ist sehr gut. Mikhail, wolltest du was sagen?
Weil man auch eventuell direkt Allah anspricht, sage ich mal.
Ja, okay.
Also indem man.
Indem man du schwörst ja bei Allah, ja. Ne? Wenn man ein Versprechen gibt. Ein
Bewusstsein, dass wir eigentlich auch eine Sache an Allah richten. Muss jetzt nicht direkt dringend sein, eventuell.
Okay. Mustafa?
Was Luqman habe gesagt hat, dazu gibt es einen Dialog zwischen Abu Darda radiallahu anhu und unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radiallahu anhu fragt, kann ein Muslim Zina machen? Abu Darda radiallahu anhu sagt, nein, auf keinen Fall. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, er kann da verfallen, also kann passieren.
Zina ist Unzucht, ja, ein unehelicher Geschlechtsverkehr. Ja?
Genau. Mhm. Dann geht es weiter mit, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt, würde der Muslim klauen? Sagt Abu Darda radiallahu anhu, nein, natürlich nicht. Und dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, er könnte verfallen. Also das heißt nicht, dass er es macht, oder er könnte einfach verfallen. Dann fragt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, würde der Muslim lügen? Abu Darda radiallahu anhu sagt, nein. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, genau, der Muslim würde nicht lügen. Und dann geht es weiter, dann kam ein Mann, der wollte den Islam akzeptieren und meinte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, alles, was aufgezählt wurde jetzt, das mache ich. Also ich kann das auch nicht unterlassen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, dann gib mir ein Versprechen, lüg nicht. Und nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, ich weiß die Zeit nicht, den Zeitintervall, und kommt der Sahabe, also ist ein Muslim geworden, meinte, ja Rasulallah, alles Schlechte habe ich abgelegt, weil ich nicht mehr lügen konnte.
Da gibt's ja, subhanallah. Sehr, sehr gut. Das war sehr gut, Abi, Luqman Abi. Das ist genau der Knackpunkt, Mustafa Abi, Luqman Abi. Das ist genau der Knackpunkt. Ein Muslim lügt nicht. Allah, Allah. Das ist die Voraussetzung. Ja, für den Islam, liebe Brüder. Das ist die Voraussetzung, ein aufrichtiger Muslim zu sein. Ein Muslim lügt nicht. Wer lügt aber? Wer hält sein Versprechen nicht? Wer ist untreu? Ein Munafiq, ein Heuchler. Es gibt so viele Hadithe, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, der Munafiq, der Heuchler, der nur so tut, als ob er Muslim sei, er lügt. Er ist untreu. Er hält sein Versprechen nicht. Wer lügt nicht also dann? Ein Muslim lügt nicht. Wer hält sein Versprechen? Ein Muslim hält sein Versprechen. Wer ist treu? Ein Muslim ist treu. Die Treue ist vom Glauben, sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Wefa imandandir. Die Treue ist vom Glauben. Wenn wir die Treue, ja, die Thematik Treue einmal so zerstückeln würden, ja, öffnen würden, würden wir in der Treue Versprechen sehen. Würden wir in der Treue was sehen? Nicht lügen vorfinden. Ja? Versprechen einhalten. Würden wir alles vorfinden, meine Geschwister. Deswegen von vornherein gibt es sowas wie Bay'a oder Ahd. Selbstverständlich. Bay'a oder Ahd ist Versprechen geben, Schwur geben. Auf die Begriffe gehen wir mal kurz ein. Bay'a, in den Wörterbüchern wird Bay'a entweder als jener Handschlag beschrieben, ja, den man mit Händlern macht, nachdem man sich auf einen Kaufpreis für eine Ware geeinigt hat. Im Fiqh ist das so, liebe Brüder. Ich bin da kein Experte drin, aber so viel weiß ich und habe das gelernt. Im Fiqh ist das so, wenn man einen Handel abgeschlossen hat, ja, Kerim Abi will was verkaufen zu mir, ein Handy. Er sagt, für 100 Euro kriege ich dieses Handy. Er hat das zugesagt, er hat das ausgesprochen. Ja? Man braucht noch nicht mal einen Händeschlag. Aber er hat es ausgesprochen. Okay, ich verkaufe dir dieses Handy für 100 Euro. Fest. Jetzt kommt ein anderer daher, nämlich Hamza Abi kommt und sagt, weißt du was, ich kaufe das auch für 150. Wenn Kerim Abi das verkauft, ist das haram. Er muss sein Versprechen halten. Er muss sein Versprechen halten. Sonst ist das erwirtschaftete Geld haram, liebe Brüder. Ist nicht mehr halal. Jetzt guck mal. Kaufpreis für eine Ware geeignet hat oder als einen Vertragsabschluss oder als eine Huldigung, bei der man eine andere Person als sein Oberhaupt anerkennt und ihm bekundet, dass man ihr gehorsam sein möchte. Bay'a ist ein Versprechen, was man eingehen kann bei Handel oder aber auch bei einem Versprechen oder bei einer Huldigung, wo man sagt, oh du Oberhaupt, ich akzeptiere dich als mein Oberhaupt. Beispielsweise gibt es diese Art von Versprechen immer noch auf der Arbeit, in den Moscheen, bei einer Wahl von einem Bashkan. Ja? Mittlerweile wird unterschrieben. Ja? Aber wenn du ihn akzeptierst, dann akzeptierst du ihn in diesem Gebäude, ja, unter diesem Gebäude, als dein Oberhaupt, als dein, ja, vielleicht mit anderen Wörtern, Chef oder Teamleiter oder was auch immer. Du akzeptierst aber. Und die Akzeptanz bringt mit sich Treue, bringt mit sich ein Versprechen einhalten, bringt mit sich nicht lügen. Also nicht erst sagen, ich akzeptiere dich und dann sagen, ich akzeptiere doch nicht, was ist das denn? Nein, das darf man nicht, liebe Brüder. Bay'a. Zum Begriff Acht. In den Wörterbüchern wird Acht als das Beschützen einer Sache und als die Beachtung einer gewissen Reihenfolge oder gewisser Regeln beschrieben. Dies ist die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes Acht. Später wandelte sich der Begriff aber dahingehend, dass man unter ihm die Einhaltung eines Vertrags verstand. Genau, Loyalität. Bea, Versprechen, Acht. Richtig treu bleiben halt. Loyal sein, liebe Brüder. Aber wir sind in einem Dergah. Wir sind in einer Tasawuf-Gemeinde, in einer Sufi-Gemeinde. Wie betrachten wir diese Begriffe im Sinne des Tasawuf? In der Fachsprache des Tasawuf versteht man sowohl unter Be'a als auch unter Acht die Verbindung zwischen einem Scheich und einem Mürid, zwischen einem Scheich und einem Schüler, zwischen einem Meister und einem Lehrling. Wobei sich der Mürid hier freiwillig dem Urteil seines Scheichs unterwirft. Es ist kein Zwang. Es ist nicht irgendwie mit einer Waffe, ey, du musst ihn jetzt als Lehrer akzeptieren, du musst ihn jetzt als, weiß ich nicht, es gibt ja auch so, du musst schwören, wenn irgendein Salim, ein Tyrann irgendwo, ja, beispielsweise in Syrien oder so, wenn du ihn nicht akzeptierst, ja, ich will seinen Namen hier in diesen Räumlichkeiten nicht nennen, wirst du erschossen. Was meinst du, warum unsere syrischen Brüder flüchten mussten? Die sagen, mach Be'a, akzeptiere ihn, ja, ja, schwöre, mach dein Acht zu ihm. Wenn nicht, wirst du erschossen. Stirbst du. So eine Sache gibt es natürlich nicht. Diese Be'a im Sinne des Tasawuf, diesen Scheich als Lehrer zu akzeptieren, ist freiwillig. Wenn du machst, machst du. Wenn du nicht machst, machst du nicht. Wenn die Sufis, die Schüler von diesem Scheich, nennt man Sufi sozusagen, nun auf die Be'a oder den Acht Bezug nehmen, dann verwenden sie hierbei auch manch andere Fachbegriffe. Ja, nicht, ja, vielleicht hören einige Sufi-Brüder, die schon vielleicht seit 2-3 Jahren hier dabei sind, das erste Mal im Sinne des Versprechens, Versprechen einhalten, zum ersten Mal die beiden Begriffe Be'a und Acht. Weil es im Tasawuf oder unter den Sufis auch andere Begriffe gibt, die diese Art von Handlung oder des Versprechen eingehens äußern, tätigen. Nämlich Taube, Intisab, Taube Tarikat nehmen. Oder in diesen Räumlichkeiten eher weniger, Khirka oder Talkinu Zikr oder Suluk. Diese Begriffe, liebe Brüder, wurden in der damaligen Zeit, ja, oder in verschiedenen vielleicht Tarikats auch erwähnt, wie Khirka oder Talkinu Zikr oder Suluk. Generell wird in diesen Räumlichkeiten oft dieser Begriff benutzt. Taube Tarikat. Hast du schon Taube Tarikat genommen? Die Frage ist, bist du schon Schüler von dieser Tür geworden, indem du Taube gemacht hast und Tarikat genommen hast? Taube Tarikat. Ja? Hast du Taube gemacht und die Tarikat genommen? Hast du bei Allah, ja, um Verzeihung gebeten, ein Versprechen Allah gegeben, ein weiteres Mal, dass du zu diesen Sünden nicht zurückkehrst? Plus hast du auch die Tarikat genommen. Tarikat bedeutet Weg, Tarik. Im Arabischen bedeutet Weg. Hast du auch dich angeschlossen zu diesem Scheich, sein Weg, yani, Tariq, Tarikat. Hast du seine Tarikat genommen? Hast du dieses Versprechen mit dem sogenannten Scheich XY, ja, angenommen oder nicht? Also hier in diesen Räumlichkeiten wirst du eher selten hören, Be'a oder Acht. Das einmal zu den Begriffen. Es gibt auch verschiedene Begriffe, die genau dasselbe, denselben Inhalt haben, liebe Geschwister. So. Genau. Wenn wir das so begrifflich einmal verstanden haben, ihr wisst, Donnerstagsabends ist nicht viel Emotion da. Wir lernen nie, wir machen das. Wir wollen ja ein stabiles Fundament aufbauen. Und damit man ein stabiles Fundament aufbaut, braucht man Ilm. Deswegen sind manchmal solche Thematiken ganz wichtig, was heißt manchmal eigentlich immer wichtig und wesentlich, damit man einen guten Grundbaustein hat auf das Wissen, was in der Zukunft kommt. Ah, das hatte ich gelernt. Ja, du kannst verbinden. Du hörst beispielsweise oder du liest zu Hause irgendein Buch jetzt und du findest dann, Sheikh XY hat zu seinem Sheikh gesagt, oh mein Sohn, nimmst du nicht die Taube Tarikat? Ah, du kannst verbinden. Du verstehst sofort, dieser Sheikh, der das sagt und seine Schüler fragt, willst du nicht Taube Tarikat nehmen, ist ein vollkommener Sheikh. Du kannst sofort anfangen, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Du kannst sofort sagen, ah, dieser Sheikh ist auch Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja? Weil diese Art von Praktik und Handlungen findest du nur in der Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diese Handlungen und Praktiken siehst du nicht in anderen Gemeinden, die nicht zu Ahlus Sunnah wal Jamaah gehören. Findest du nicht, liebe Brüder. Somit, wenn das begrifflich einmal verstanden wurde, würde ich gerne einmal auf den historischen Kontext von der Bay'ah eingehen. Auf den historischen Kontext. Und das ist eigentlich sehr interessant. Denn, wenn wir sagen historischer Kontext, müssen wir jetzt einmal verstehen, wer hat denn das erste Mal ein Versprechen gegeben? Oder wer hat das erste Mal nach einem Versprechen verlangt? Liebe Brüder, wenn man sagt, nö, Versprechen geben, Versprechen einhalten, sowas gibt es im Islam nicht. Ne? Bitte?
Also, das erste Versprechen war ja, dass die verbotene Frucht nicht berührt wird. So würde mir das jetzt einfallen zurück. Ansonsten in Bezug auf Bär ist das unser Prophet, alles das.
Nee, ist noch weiter zurück, Abel. Guck mal, Abel.
Also alle Menschen haben bei Kalu Bella Allah versprochen, ihn wahrhaftig zu dienen.
Und sehr gut.
Ja.
Lokman Abel ist heute in Form. Mashallah. Die Bay'ah im historischen Kontext. Jetzt einmal auf Text hören. Der Erste, der den Vertrag mit den Menschen schloss, war Allah Ta'ala selbst. Allah, Allah. Für all diejenigen, die sagen, sowas gibt es nicht, dass man nach einem Versprechen verlangt. Ja? Allah selbst wollte es, liebe Brüder. Denn er selbst war es, der den Nachkommen der Kinder Adam a.s. das Versprechen abnahm. Also es gibt sowas wie ein Versprechen abnehmen. Ihn als ihren Herrn anzuerkennen, im edlen Koran heißt es hierzu, im Deutschen sinngemäß, und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft entnahm und diese gegen sich selbst Zeugnis ablegen ließ, bin ich nicht euer Herr, antworteten sie, doch, wir bezeugen es, damit ihr am Tag der Auferstehung nicht sagen könnt, wahrlich, wir wussten nichts hiervon. Allah, Allah. Der historische Kontext zu Bay'ah. Wenn wir im weiteren Verlauf gucken, gab es denn nach diesem Versprechen, nach der Abnahme dieses ersten Versprechens, weitere Versprechen, die Allah Ta'ala von gewissen Persönlichkeiten wollte? Ja, vor allem die Ulul Azam Propheten. Wer sind die Ulul Azam Propheten? Weiß das einer? Mustafa?
Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. und unser Prophet sallallahu
alaihi wasallam. Genau, das sind die großen fünf Propheten. Ja, der größte ist a.s. Allah jalla jalaluhu wollte von ihnen auch ein Versprechen. Nämlich, hierzu heißt es im Koran, und als wir, O Muhammad, den Propheten das Versprechen abnahmen, und auch von dir, und Nuh, und Ibrahim, und Musa, und Isa, dem Sohn der Maryam, und wir nahmen ihnen ein gewaltiges Versprechen ab. Also gab es dieses Versprechen abnehmen auch für sie, liebe Geschwister. Im weiteren Verlauf, sehen wir, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, auch Versprechen abnahm von den Muslimen. Von denen, die den Islam annahmen und sich dann mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, historisch sagen wir, historischer Kontext, mal getroffen haben, heimlich, und einen Schwur eingegangen sind oder ein Versprechen eingegangen sind. Denn wir wissen, Musab bin Umair radiallahu anhu ist nach Medina als Lehrer entsandt worden, damals Yathrib. Als da einige Muslime waren, gab es die Anweisung seitens unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass die ersten Muslime da sich an dem Ort Akabe treffen sollen, liebe Brüder, und ihr Versprechen geben sollen zu den Propheten, alaihi salatu wasallam. Das war das erste Versprechen, das erste Abnehmen des Versprechens seitens des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. In der Form von, er streckt die Hand aus, sie halten seine Hand und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, bittet sie um etwas und sie versprechen. Oder er sagt was und sie sagen es nach. Das zweite Versprechen, historisch gesehen, findet auch in Akabe statt. Nämlich, da sind 2 Frauen und 70 Männer. Es wohnen jetzt noch mehr Muslime. Sie kommen und treffen sich wieder. Im weiteren Verlauf gibt es noch ein Versprechen. Und in der Geschichte des Propheten a.s. gibt es noch mehrere. Wir können natürlich nicht alle aufzählen. Aber da gibt es noch eins, was interessant ist, nämlich in Hudaybiyah unter einem Baum. Und das war ein Versprechen, das man betitelt hat als das Versprechen der Geduld und das Versprechen des Todes, ein Todeseid. Ein Todeseid bedeutet, ich opfere mein Leben für dich, ja Rasulullah. Also es gibt auch Formen von anderen inhaltlichen Begriffen. Weil die ersten Muslime, vielleicht Akabe, haben nur akzeptiert, ich akzeptiere, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich akzeptiere, dass du, O Muhammad, der Diener und Gesandte Allahs bist. Im weiteren Verlauf wurde der Inhalt dieser Versprechen mal geändert. Ein Versprechen der Geduld. Ein Versprechen für das Sterben auf seinen Weg, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir von vornherein wissen, okay, wenn sowas mal vorhanden ist, das ist aber nicht ein Versprechen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der ersten Zeit das gemacht hat. Die Leute sind nicht Muslime gewesen, dann sind sie zum Islam konvertiert. Hier gibt es vielleicht diesen Handschlag. Nein, wir werden heute Abend erfahren, dass es auch andere Beweise gibt, liebe Brüder. Aber hierzu möchte ich gerne, um diesen Treueeid in der Zeit des Gesandten Allahs alaihi wasallam zu bekräftigen, einmal einen eine Ayat im Koran, nämlich Surah Al-Fat, Vers 10, euch vorlesen, wo sinngemäß steht, wahrlich leisteten jene, die dir den Treueeid leisteten, in Wahrheit Allah den Treueeid. Allah bekräftigt ihren Handschlag. Und wer ihn bricht, der bricht ihn nur zu seinem eigenen Nachteil. Und wer einhält, wozu er sich gegenüber Allah verpflichtet hat, dem wird er einen großartigen Lohn geben. Genau dasselbe zählt auch für die Taube Tarikat, für die Bay'ah im Tasawuf. Wenn du deine Taube machst und die Tarikat nimmst, gibst du ein Versprechen Allah. Du nimmst aber den Sheikh oder den sogenannten Wakil in so einem Derga als Zeugen. Du machst nicht Töbe zum Wakil oder zum Sheikh. Du machst nicht den Wakil oder den Sheikh irgendwie zu einer Person, die man verwechselt mit Allah, liebe Brüder, weil das machen dann Menschen. Oh, guck mal, er macht Töbe zu diesen Menschen. Ja? Nein, das Versprechen ist lediglich für Allah. Gilt Allah. Wenn du sagst, ja Rabbi, ben pishmanem, sagst du, oh Allah, ich bereue. Wenn du sagst, ben kabulettim, hazreti seyidai kendime sheikh, ich akzeptiere den Sheikh als mein Lehrer, ist das Versprechen auch Allah gegenüber. Weil, wer ist denn diese Person? Diese Person ist ein Erbe des Gesandten Allahs, alayhi salatu wasalam. Woher wissen wir das? Der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wasalam, sagt, die Ulema sind die Waris, der Propheten, Die Ulema, die Gelehrten, sind die Erben der Propheten. Und wenn du einen Gelehrten als deinen Lehrer annimmst, Scheich akzeptierst, ja, akzeptierst du ein Erben des Gesandten Allahs alayhi salatun als Lehrer. Und dieses Versprechen, ja, gilt auch für Allah. Somit möchte ich inshallah zu unserem nächsten Punkt gehen, nämlich hier waren wir einmal bei der Historie. Jetzt gehen wir einmal, oder historischen Kontext, jetzt gehen wir einmal rüber heute Abend zu einer Sache, die auch interessant ist, die wir schnell überfliegen können. Und dann gehen wir inshallah zum letzten Punkt. Der nächste Punkt von heute Abend ist Personen, mit denen man die Bay'a schließen darf. Im Sinne des der Sunna, die wir gehört haben, oder im Sinne des Tasawuf, ja, liebe Brüder. Es ist erlaubt, mit den folgenden drei von Personen die Bay'a zu vollziehen. Die Propheten. Zweitens, Scheichs, die die Erben der Propheten sind. Also wahrhaftige Ulama, wahrhaftige Gelehrten. So mit unseren Wörtern hier in diesen Räumlichkeiten, auch aus dem Buch entnommen, ein vollkommener Scheich, ein Kamil Mürshid, ja, muss es sein. Nicht irgendein random Mensch oder Abu Yutub, wie wir es letztens gehört haben. Ja. So ein Mensch kann von dir kein Versprechen abnehmen. Und so einem Menschen musst du kein Versprechen abgeben. Ja. In dem Sinne, dass du ihn als Oberhaupt akzeptierst. Indem du sagst, okay, ich füge mich deiner Lehre unter. Also die erstens Propheten, zweitens Scheichs, die die Erben der Propheten sind und drittens Herrscher. Herrscher in diesem Sinne, in diesem Kontext gibt es eigentlich heutzutage nicht mehr richtig, liebe Brüder. Wenn wir im Osmanischen Reich gelebt hätten, würde das noch hinhauen. Ja? Dann musst du den Emirul Mu'minin, ja, den Führer der Muslime, akzeptieren. Das wird von dir verlangt. Aber egal, mit welcher Person aus diesen drei Gruppen man die Bay'a vollzieht, das Versprechen, den Schwur vollzieht, in Wahrheit ist es einzig Allah Ta'ala, bei dem man den Treueeid eigentlich ablegt. Denn die Leute, bei denen man die Bay'a vollzieht, sind lediglich Zeugen des Vertragsschlusses jener Person, mit dem Allah Ta'ala, die ihren Weg folgen. Also, für die Leute, die die Floskeln in den Kopf hatten, boah, mach Töbe zu diesem Menschen, ja, lernen wir jetzt von unserem Glauben, vom Islam. Zu diesen drei Personen darfst du ein Versprechen geben. Und du machst nicht Töbe zu dieser Person, du machst Töbe zu Allah. Und das Versprechen, was du gibst, gibst du lediglich Allah. Diese Person ist lediglich nur ein Mittel zum Zweck und ein Zeuge. Schahid, sagen wir im Türkischen. Mehr nicht. Er ist Zeuge. Dieser Zeuge wird dir helfen. Wenn wir sagen Zeuge, wir nehmen so viele Sachen zum Zeuge. Oder als Zeuge in unserem Leben, wissen wir gar nicht. Ja? Bruder, gib mir ein Versprechen. Egal, wenn was passiert, du bist immer mein Rücken. Ja, ja Bruder, immer. Ja? Dann gibt es Schlägerei, irgendwas. Du musst da sein. Warum? Ich habe Versprechen gegeben. Wen? Dein Freund. Allah hast du ein Versprechen gegeben. In Kalu Bella. Wer ist dein Freund, bitte? Du nimmst diese Wand, diesen Boden, diesen Teppich, ja, dein Auto, dein Zimmer, immer als Schahid, immer als Zeuge. Für deine guten Taten und für deine schlechten Taten. Alles wird am Tag des Gerichts entweder für dich oder gegen dich sprechen. Wenn du aber Taube machst, liebe Brüder, wird Allah Jalla Jalaluhu in den Orten, wo du Taube gemacht hast, die eigentlich als Zeuge dienen, diesen Orten das Zeugnis nicht abnehmen, es sich vergessen lassen. Denn da fragen Schüler den Vater von unserem Scheich, sagen, oder beziehungsweise er erzählt, ja, Sayyidah Hazretleri erzählt, die Leute machen Töbe und dann gibt es folgende Frage. ja, aber ich habe doch dort und dort Töbe gemacht. Allah wird diesen Ort deine Sünde vergessen lassen. Ja, aber ich habe doch Töbe auch mit meiner Hand gemacht. Sünde auch mit meiner Hand gemacht. Allah wird deine Hand das vergessen lassen. Ich habe doch auch Sünden mit meinen Augen gemacht. Allah wird deinen Augen diese Sünde vergessen lassen. Wird aufgezählt. Allah wird vergessen lassen, Allah wird vergessen lassen, Allah wird vergessen lassen. Dann sagt er zuletzt, ja, aber ich weiß das doch. Ich weiß das doch, dass ich diese Sünde gemacht habe. Was sagt Sayyidah Zitlere? Und das ist gut so. Das ist gut so. Warum? Dass du immer einen geneigten Kopf vor Allah Jalla Jalalu hast. Dass du nicht überheblich wirst. Du sollst dich an deine Sünden erinnern. Damit du sagst, guck mal, ich kann wieder zurückfallen. Ich kann wieder so ein Mensch werden. Damit du die Nimet, die dir Allah jetzt gegeben hat, zu schätzen weißt. Liebe Brüder. Also es gibt so viele Sachen, die wir als Zeuge nehmen. Unter diesen ganzen Mahlukat. Denn das sind alles doch Geschöpfe von Allah. Auch diese Wand, auch der Boden, auch deine Hand, auch dein Zimmer. Alles. Auch dieser Tisch aus, auch dieses Holzstück Holz hier. Es sind Geschöpfe von Allah, die entweder für dich sprechen werden oder gegen dich sprechen werden. Aber unter den Geschöpfen gibt es ein Geschöpf, was als ehrenvollstes Geschöpf betitelt wird. Eschrefel Mahlukat. Das ehrenvollste Geschöpf. Wer möchte diesen ehrenvollsten Geschöpf nicht als ein Zeuge für sich nehmen, liebe Brüder? Und die sogenannten Sufis nehmen diesen sogenannten Kamil Mürshid Sheikh als Zeuge für sich vor Allah. So viele Berichte haben wir gehört von den Imamen, Hujjas, vielleicht auch in diesen Räumlichkeiten, wo Allah Jalla Jalalu jemanden schickt in Jahannam. Da steht ein Freund auf und sagt, ja Rabbi, wenn du ihn in Jahannam tust, dann tu mich auch. Ich bin Zeuge dessen, dass er in der Moschee war. Ich bin Zeuge dessen, dass er Taube gemacht hat. Ich bin Zeuge dessen, dass er La ilaha illallah gesagt hat. Ich bin Zeuge dessen, dass er Ya Rabbi ben Pishmanim gesagt hat. Vergib ihn. Und wir haben so oft gehört, dass Allah Ta'ala den beiden vergibt. Du bist großzügig, aber ich bin der wahre Großzügige. Komm beide in Jannat. Allah, 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 Allah. Jetzt stell dir vor, du findest so einen sogenannten vollkommenen Lehrer. Und dieser vollkommene Lehrer werden im Türkischen auch anders betitelt. Allah Dostu. Freund Allahs. Wali, Awliya. Du nimmst nicht Hassan, Mehmet, Ahmed als Zeugen, sondern einen Wali, Awliya als Zeuge. Dass du Allah ein Versprechen gegeben hast. Ich oder du könnt vergessen. Aber so ein Freund Allahs, dessen Aufgabe ist, die Muslime zu retten, er wird dich nicht vergessen, liebe Brüder. Deswegen ist die Besonderheit so groß, dass man so einen Mürschid findet, so einen Meister findet und dessen Hand man festhält und sagt und ihn als Zeuge nimmt, ihn als Lehrer nimmt. Aus dessen Grund, ja, vielleicht eine Facette nur, aus diesem Grund, liebe Brüder. Das muss einmal begriffen werden. Personen, mit denen man die Bay'ah schließen darf, haben wir gehört. Man schließt, wie gesagt, die Bay'ah in dem Sinne nur ab und nimmt sie als Zeuge und nicht sie als Zweck. Ja? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Also im Türkischen sagen wir auch, diese sogenannten Euliyas, Sheikh, sind nicht Amaç, sind nicht Ziel, sondern Araç. Ja, sind Mittel zum Zweck, Allah Ta'ala näher zu kommen. Und zum letzten Punkt von heute Abend, wir werden diese Thematik zu zwei Teilen machen. Heute ist Teil 1, nächste Woche, wenn Allah Ta'ala erlaubt, ist Teil 2 in Bezug auf die Bay'ah, weil es kommen noch sehr interessante Sachen. Wir sind aber noch nicht fertig, liebe Brüder, wir werden noch einiges lesen. Nämlich die Thematik, die Erneuerung der Bay'ah, also das Versprechen erneuern. Gibt es so eine Möglichkeit? Ja oder nein? Darauf werden wir jetzt eingehen. Die Bay'ah zu erneuern ist eine Sunnah, Allah Allah, die durch die Überlieferung bestätigt wird. Denn es ist bekannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten dazu aufrief, ihre Bay'ah bei ihm zu erneuern. Woher wissen wir das? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte Uthman bin Affan, ja, Uthman radiallahu anhu, als Botschafter zu den Quraysh. Ja, sie haben in Medina gelebt und Uthman radiallahu anhu sollte als Botschafter nach zu den Mekkanern gehen, zu den Quraysh. Und als sich da die Rückkehr Uthmans radiallahu anhu verzögerte, dachte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass die Quraysh ihn ermordet haben und rief seine Gefährten dazu auf, ihre Bay'a in Bezug auf den Kampf gegen die Götzendiener zu erneuern. Aha, es gibt auch ein Versprechen für den Kampf. Also es gibt verschiedene Arten der Bay'a. Und rief sie nochmal dazu auf. Und da vollzogen die Gefährten ihr in der sogenannten Bay'atul Ridwan die Bay'a an der Hand des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und hierzu heißt es, dass es entweder 1400, 1500 oder 1300 Leute waren, die diesen Treueeid ablegten. Ah, interessant, liebe Brüder. Richtig? So. Da sagt Abdullah bin Zubair radiallahu anhu folgendes. Ich vollzog an einem Tag zweimal die Bay'a mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und von Salama bin Aqwa radiallahu anhu wird folgender Ausspruch überliefert. Ich legte die Bay'a beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ab und kehrte dann in den Schatten des Baumes zurück. Und als die Leute weniger wurden, die die Bay'a mit ihm vollzogen hatten, sagte er zu mir, O Sohn des Aqwa, willst du denn die Bay'a nicht wieder vollziehen? Ich erwiderte ihm, ich habe die Bay'a gerade vorhin bei dir vollzogen, O Gesandter Allahs, alaihi salatu salam. Da sagte er zu mir, vollzieh sie nochmal, gib nochmal ein Versprechen. Jene Elimetut, halt nochmal meine Hand. Und da vollzog ich die Bay'a an diesem Tag ein zweites Mal. Der Überlieferer dieses Hadiths fragte Ibn Aqwa radiallahu anhu, O Abu Muslim, worauf bezog sich die Bay'a, die ihr an diesem Tag vollzogen habt? Was für Inhalt war dieses Versprechen? Und er antwortete hierauf, sie bezog sich auf den Tod. Allah, Allah. Und von Auf bin Malik, Eschjai, radiallahu anhu, wird folgender Ausspruch überliefert. Als wir einmal zu neunt und zu acht oder zu siebt bei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren, sagte er zu uns, wollt ihr denn nicht die Bay'a mit dem Gesandten Allahs vollziehen? Und da wir neulich erst die Bay'a mit ihm vollzogen hatten, antworteten wir ihm, wir haben erst kürzlich die Bay'a mit dir vollzogen, o Gesandter Allahs. Er aber fragte uns ein zweites Mal, wollt ihr denn nicht die Bay'a mit dem Gesandten Allahs vollziehen? Und wir erwiderten ihm abermals, wir haben erst kürzlich die Bay'a mit dir vollzogen, o Gesandter Allahs. Bald darauf fragt er uns noch einmal, wollt ihr denn nicht die Bay'a mit dem Gesandten Allahs vollziehen? Da streckten wir unsere Hände entgegen und sagten, wir haben erst kürzlich die Bay'a bei dir vollzogen, o Gesandter Allahs. In welcher Sache sollen wir denn die Bay'a mit dir vollziehen? Hierauf sagte er, auf dass ihr nur Allah dient und ihm nichts beigesellt, das fünfmal tägliche Gebet verrichtet und gehorsam seid. Und mit leiser Stimme fügte er noch hinzu. Jetzt kommt ein interessanter Part. Und auf dass ihr die Leute um nichts bitten werdet. Jetzt guck. Auf bin Malik, radiallahu an, ergänzte hierzu noch. Und als ich später einige von denen traf, die damals mit uns diese Versprechen eingegangen sind mit dem Gesandten Allahs, alaihi salatu wasalam, fiel einem von ihnen die Reitgeräte aus der Hand und da bat er keinen der Umstehenden darum, sie ihm zu reichen, sondern stieg selbst von seinem Reittier ab und hob sie auf. In einer anderen Überlieferung wird gesagt, es war ein Kamel. Und ein Kamel, bis er wieder sitzt, ja, dauert ein bisschen. Das ist etwas Anstrengendes. Also es ist viel schneller zu sagen, gib mal kurz das hier, Bruder. Ja, als das erstmal halt. Ne, zack, zack, muss er erstmal, steigt ab, nimmt und dann wieder hoch. Ja. Sie haben ihr Versprechen eingehalten. Abu Umame, ich lese diese Hadithe bewusst, also extra. Also extra lese ich die, damit diese Weswesse in unseren Herzen in Bezug auf diese Bay'a weggeht. Wenn ihr sowas seht in Tekkes, in Dergas, damit ihr nicht sagt, ey, was ist das denn? Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Gesandte Allahs hat diese Praktik durchgeführt, meine Brüder. Abu Umame al-Wahili radiyallahu anhu sagte, eines Tages fragte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer möchte die Bay'a vollziehen? Wer möchte mit unserem Fachbegriff Taube, Taube-Tarikat, ja? Haben wir gerade gelernt, begrifflich, dass es auch verschiedene Begriffe gibt, aber der Inhalt derselbe ist. Thauban, der Diener des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, erwiderte hierauf, worauf sollen wir denn die Bay'a bei dir ablegen? Haben wir denn nicht gerade erst bei dir die Bay'a vollzogen, o Gesandter Allahs? Der Gesandte Allahs alaihi wasallam antwortete ihm hierauf, ihr solltet die Bay'a darauf ablegen, dass ihr niemanden um etwas bitten werdet. Thauban radiyallahu anhu fragte hierauf, was haben wir denn davon, o Gesandter Allahs alaihi wasallam, von diesem Versprechen, von dieser Bay'a? Wisst ihr, was er antwortet? Das Paradies. Jannat habt ihr davon. Hierauf vollzog Thauban die Bay'a beim Gesandten Allahs alayhi salatu wasalam. Abu Umame radiallahu anhu ergänzte hierzu noch. Und an jenem Tag, an dem sich in Mekka die meisten Leute versammelt hatten, sah ich Thauban die Reitgeräte auf die Schulter eines Mannes hinunterfiel, während er auf seinen Reittier saß. Und als der Mann ihm dann sein Reitgerät reichen wollte, nahm er dies nicht von ihm an, bis er von seinem Reittier herabgestiegen war und sie dann aus seiner Hand nahm. Interessant, oder nicht, liebe Brüder? Das war's mit dem letzten Teil von heute Abend. Mit der Hoffnung, dass wir begriffen haben, dass diese Praktik im Islam vorhanden ist, dass diese Praktik belegt ist, ja, von Koran und Sunna. In der kommenden Woche werden wir inshallah darauf eingehen, dass es verschiedene Arten der Bay'a gibt, bei Männern und Frauen, liebe Brüder, wie auch die Thematik, darf man auch die Bay'a vollziehen, ja, mit einem Wakil, mit einem Stellvertreter? Hat der Gesandte Allahs alaihi wasallam sowas erlaubt, gestattet? Diese Art von Fragen werden wir auch klären. Denn für den einen oder anderen könnte es so sein, ja, ich möchte ein Schüler von einem Scheich werden, aber ich möchte erst, wenn ich das nächste Mal in der Türkei bin oder einen Scheich besucht habe, erst dann. Aber vor Ort gibt es vielleicht einen Wakil, der die Erlaubnis hat, ja, dieses Versprechen schon abzunehmen, ja, und sagt, nee, sowas akzeptiere ich nicht, sowas sehe ich nicht ein, weil dieser Stellvertreter gleicht ja gar nicht diesen Scheich. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, man macht nichts mit diesem Scheich, mit diesem Wakil. Dieser Wakil ist nicht Gott, Hascha. Ja? Dieser Wakil ist auch nicht der Scheich, ja, Hascha. Dieser Wakil ist nur ein Zeuge für dein Versprechen. Das ist alles, liebe Brüder. Und auf einige andere Themen werden wir inshallah nächste Woche auch eingehen. Möge Allah Ta'ala euch festigen im Glauben. Möge Allah Ta'ala uns zu solchen Muslimen machen, die ihre Grenzen nicht überschreiten, indem sie sagen, ja, indem sie auch vielleicht mit einem frechen Unterton sagen, ne, sowas akzeptiere ich nicht, sowas gibt es nicht. Ja? Zu Thematiken, die eigentlich vorhanden sind im Islam. Adab und Adab ist ganz wichtig. Benehmen, Anstand ist wichtig. Nicht nur äußerlich, auch innerlich, auch in Thematiken von Wissen, ja? Iman im Islam, beim Iman und beim Ihsan. In allen Thematiken ist Adab und Adab ganz wichtig, liebe Brüder, benehmen. Allahu Ta'ala, Al-Fatiha.